Ich muss zunächst einmal, um darzustellen, was Böhler im Ersten Weltkrieg gemacht hat, ein bisschen weiter in seine Vergangenheit ausholen. Er hat 1885 mit 20 Medizin zu studieren begonnen, wobei er das Medizinstudium durch seinen Militärdienst, hier ist er als Kaiserunterjäger zu sehen, unterbrochen hat, hat aber dann außerdem während des Studiums eine sehr ausgedehnte Formulatur in Bozen durchgeführt, weil er sich viel mehr zur praktischen Arbeit hingezogen gefühlt hat. Dort hat er seine spätere Frau kennengelernt, die als Krankenschwester in Bozen gearbeitet hat. Als er nach Wien zurückgekommen war, nach diesem Militärdienst und nach der Formulatur, war inzwischen in Wien waren die beiden Unfallstationen errichtet worden. Die eine durch Julius von Hocheneck, die andere durch Anton von Eiselsberg. Er hat sich eher zu Hocheneck hingezogen gefühlt und hat dort sich auch sehr viel an dieser Klinik aufgehalten. Hat dann schließlich auch seine Chirurgie rigoros und bei Hocheneck gemacht und ist so positiv aufgefallen, dass ihm Hocheneck eingeladen hat, wenn er mit dem Studium fertig ist, zu ihm an die Klinik zu kommen. Das hat er auch gemacht. Hocheneck hat ihm Hans Finsterer zugeteilt, dessen Ort Böhler, das waren also zwei Alpha-Typen, absolut überhaupt nicht vertragen hat, sodass er dann eine Stelle als Schiffsarzt bei der Austria Americana angenommen hat und ohne Verabschiedung von der Klinik geschieden ist. Mit so einem Auswandererdampfer ist er dann nach Argentinien und Brasilien gefahren, hat im Zwischendeck griechische und montenegrinische Auswanderer behandeln müssen mit einer Mumpsepidemie und sehr viel schlechten Zähnen, was heute schon angesprochen worden ist. Die hat es auch bei dem noch vor dem Krieg gegeben. Als er zurückkam, wollte er aber dann nicht wiederum an die Klinik zurück zu Hocheneck und hat sich deswegen zu einer Waffenübung gemeldet und ist im Garnisonsspital Ragusa ins Labor gesteckt worden. Dort hat er sich vorwiegend mit Typhus befasst und mit Nachweis von Lewis, hat aber sich ziemlich profunde Kenntnisse über Darminfektionen angeeignet. Nach dieser Zeit ging er dann nach Bozen zu Heppberger als Sekundararzt, hat dann im Oktober 1912 auch seine Leopoldina Sedari geheiratet und dann sah er eine Annonce von Detschen an der Elbe, dass dort ein Sekundararzt gesucht wird von Herrn Greusing. Greusing war ein Tiroler. Die Stelle war außerdem viel besser bezahlt wie die in Bozen, sodass er dann nach Detschen an der Elbe gegangen ist. Dort war sehr viel zu tun. Das war ein reger Handelshafen zu dieser Zeit und es hat schwere Verletzungen gegeben, die sich meistens in der Gegend des Hafens abgespielt haben. Unter anderem kam es da zu einer schweren Schädelverletzung mit einer epiduralen Blutung, die er erfolgreich selbst operiert hatte. Greusing war zu diesem Zeitpunkt gerade nicht im Haus. Das hat Greusing so imponiert, dass er ihn mitgenommen hat nach Berlin zur Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. Er hat gesagt, er muss diesen Fall vorstellen und außerdem Mitglied dieser Gesellschaft werden. Und hat ihn aufmerksam gemacht, dass geplant ist, dass eine große Anzahl deutscher Ärzte eine Tagung in New York besuchen und dann eine Rundreise durch Amerika machen und ihn dazu ermutigt, mitzufahren. Das hat er auch getan und ist mit der, muss man sagen, mit der ganzen Nobilita der damaligen Medizin, Lex Lambot, wer da alle mit dabei war, nach Amerika gekommen. Sie haben auch Präsident Wilson besucht, haben eine Rundreise durch das Land gemacht und haben sich teilweise aufgeteilt. Jedenfalls ist er dann mit dieser Reisegruppe in die Mayo-Klinik gekommen, wo inzwischen die Söhne vom Gründer Will und Charles Mayo das Krankenhaus zu einem sehr bedeutenden Krankenhaus gemacht haben. Und dort hat er jetzt etwas erfahren, was ihm vorher nie in den Sinn gekommen ist. Die haben in sehr extremer Weise eine Kosten-Nutzen-Rechnung gemacht. Nicht nur finanziell allerdings, sondern auch, was das Wohl des Patienten anlangt. Das hat ihn so fasziniert, dass er länger dort geblieben ist, hat sich mit Charles Mayo angefreundet und Charles Mayo hat ihn aufmerksam gemacht, er möge doch Lane in London besuchen, der befasst sich vorwiegend mit Knochenchirurgie, der war damals der große Knochenchirurg neben Lambot. Und er hat sich auf die Reise begeben mit einem Empfehlungsschreiben. In Boston hörte er die Nachricht vom Tod des Thronfolgers und hat daraufhin beschlossen, er müsse sofort zurückkehren. Die Grenze übrigens zwischen Deutschland und Österreich war zu diesem Zeitpunkt schon gesperrt. Um wieder nach Dätschen zu kommen, hat er müssen über Linz und über Prag reisen. Wie er in Dätschen angekommen ist, hat ihn die Einberufung erreicht, nachdem er ursprünglich seinen Dienst als Kaiserjäger in Südtirol gemacht hatte, ist er nach Südtirol berufen worden. In Südtirol hat er sich gemeldet beim Divisionssanitätschef Dr. Pollach und hat ihm gesagt, er sei Chirurg, er wäre geeignet, ein Feldspital zu führen, worauf ihm der Pollach gesagt hat, na, Chirurgen habe ich genug, ich brauche jemanden, der die Musterungen durchführt. Das hat dem Böhler aber gar nicht gepasst, er war also immer etwas aufmüpfig, hat an den Korpskommandanten geschrieben und hat noch einmal dieses Angebot gemacht und hat tatsächlich den Auftrag bekommen, ein Feldspital zusammenzustellen und damit nach Galizien zu reisen, wo wiederum der Divisionskommandant der Dr. Pollach war. Also der hat natürlich eine Riesenfreude darüber gehabt. Und da hat er seine ersten Kriegserfahrungen gemacht, wobei ihm aufgefallen ist, er hat sich erwartet, da wird es also sehr viele Bauchschüsse, Thoraxschüsse geben, dem war nicht so, sondern drei Viertel der Verletzungen waren schwere Schussbrüche an den Extremitäten und vom letzten Viertel war dann auch noch ein Teil, waren Schädelverletzungen bzw. Gesichtsschüsse. In einer Mühle nahe Rawaruska hat er dieses, das ist also etwas nordwestlich von Lemberg, dieses Krankenhaus eingerichtet. Alle wissen, die Front ist sehr rasch zusammengebrochen und es befand sich alles in Auflösung. Die Stärke der russischen Truppen ist also weitgehend unterschätzt worden. Und er hat vom Dr. Pollach den Befehl des Divisionskommandos bekommen, dieses Feldspital an die Russen zu übergeben, sich zu ergeben. Es sei ein Abkommen mit den Russen getroffen worden, dass das Sanitätspersonal ausgetauscht wird. Nun hat er aber in Erfahrung gebracht, dass zwei russische Ärzte gefangen genommen wurden und die keineswegs ausgetauscht worden sind, worauf er zum Dr. Pollach gesagt hat, das mache ich nicht, ich werde nicht in Gefangenschaft gehen, sondern werde mit den Verwundeten zurückkehren. Und der hat gesagt, na, das werden Sie nicht. Er hat sich auch nicht vorstellen können, dass er das fertigbringt. Er hat dann rundherum Bagnewagen organisiert, hat alle Verwundeten einladen lassen und ist dann von Rawaruska in Richtung Przemysl abgefahren. Da hat er noch müssen im letzten Augenblick die Sprengung einer Brücke verhindern. Und in Przemysl war also das Chaos pur. Wie er mit dem Pferd hinausgeritten ist, in der Nacht hat er aber gesehen, dass die Straßen weiter nach Westen in der Nacht frei sind. Die fahren alle nur beim Tag. Und so ist er dann weiter noch über Jaroslav und Rzeszów und Debica nach Tarnów. Dort hat er wieder Dr. Pollach getroffen. Und nun muss man sagen, der war zum Schluss froh, dass Böhler das gemacht hat. Er war der Einzige, der mit dem Feldspital zurück ist. Die Verwundeten und auch die Mannschaft hinter die österreichischen Linien gebracht hat. Und alle anderen sind nicht ausgetauscht worden, nach Sibirien gegangen, darunter war Burkhard Breitner, der dann als Engel von Sibirien berühmt geworden ist, allerdings mit einer sehr, sehr schlechten Ausrüstung, die auch nicht dem entsprochen hat, was damals auf österreichischer Seite vorhanden war. Nun, als die Gegenoffensive begann, hat es hunderte Verletzte gegeben, bis zu 800 an einem Tag. Böhler hatte in Tarnow zusammen mit dem Divisionsarzt ein Auffanglazarett aufgebaut, wo die ersten Versorgungen durchgeführt werden konnten. Und als dann die Ablöse kam, ist er an den Fluss Donajec mit seinem Feldspital verlegt worden. Das ist der Grenzfluss zwischen Polen und der Slowakei, übrigens eine wunderschöne Gegend, deren Besuch ich Ihnen empfehlen kann. Dort sollten Sie sich von dieser Schwerarbeit in Tarnow etwas erholen. Er hat sich hingesetzt und hat einen Verhaltenskodex entworfen zur Prophylaxe von Darminfektionen. Das ist so gut angekommen, dass es zigtausendfach gedruckt wurde von der Leitung des Militärs und überall angeschlagen wurde, welche hygienischen Maßnahmen die Menschen treffen sollten. Nun, es hat aber nicht lang gedauert. Am 23. Mai 1915 erfolgte die Kriegserklärung Italiens an Österreich-Ungarn und es wurde diese an sich aus Südtirol stammende Division jetzt zunächst einmal nach Görz verlegt und dann von Görz nach Stern an der Hinterseite des Kuldilana, sozusagen um dort die Verletzten aufzufangen. Da war auch dann sehr, sehr viel zu tun. Böhler hat so viel gearbeitet, sich so hervorgetan, dass in Dr. Pollach, das muss man zu seiner Ehrenrettung sagen, ihn vorgeschlagen hat zur Beförderung. Das heißt, er wollte ihm eigentlich eine Auszeichnung verleihen lassen und Böhler hat gesagt, ich habe den Stern lieber am Kragen als hier auf der Brust. Und so wurde Lorenz Böhler der jüngste Regimentsarzt in der österreichisch-ungarischen Armee. Leider hat er dann Anfang 1916 eine Lungenentzündung bekommen mit hohem Fieber, an der er etliche Wochen, über zwei Monate in Brixen im Krankenhaus da niedergelegen ist. Und nach dieser Zeit, auch wiederum auf Einfluss von Dr. Pollach, hat man beschlossen, der ist in der Rekonvaleszenz, den jetzt wiederum an die Isonzo-Front zu bringen, das wäre zu viel. Er soll in Bozen ein Krankenhaus für Leichtverletzte übernehmen. Dieses Krankenhaus für Leichtverletzte war in einer Tischler- und Zimmerer-Fachschule untergebracht. Ursprünglich war es eigentlich ein Ursulinenkloster. Und dort hat Böhler natürlich die Möglichkeit gesehen, sofort systematisiert das, was er für eine gute Behandlung braucht, herstellen zu lassen. Es waren noch Lehrpersonen da aus dieser Schule, mit denen zusammen hat er dann Extensionsgestelle und Betten und so weiter entworfen. Es ging ihm um die Schussbrüche und um die Gelenkschüsse und zwar deswegen, weil das in seinen Augen viel zu häufig zu schrecklichen Amputationen geführt hat, die seiner Meinung nach nicht notwendig waren. Und außerdem hat er darauf gedrängt, dass er dort möglichst frisch diese Verletzungen bekommt. Er hat dieselbe Erfahrung gemacht, wie es vorher von Kirchner jetzt uns gesagt wurde. Die frische Versorgung unmittelbar nach der Verletzung hat natürlich viel bessere Ergebnisse gebracht. Und das ist zunächst einmal abgelehnt worden, er hat sich wieder nicht drum gekümmert. Pollach, mit dem ihm dann eine lebenslange Freundschaft verbunden hat, hat seine schützende Hand über ihn gehalten und wenn das irgendwie Anstand erregt hat, was Böhler gemacht hat, hat dann Pollach immer gesagt, ich habe ihm das angeschafft. Jedenfalls hat er dann in dieser Fachschule zunächst einmal leerstehende Betten gehabt, daraufhin ist er mit seiner Mannschaft in der Nacht auf den Bahnhof in Bozen gegangen, wo Züge mit Verwundeten gestanden sind, ist durch diese Züge durchgegangen und hat gesagt, der, die kommen alle mit mir, ich habe da ein Spezialkrankenhaus dafür. Und das große Glück, dass er hatte, einen sehr tüchtigen ungarischen Chirurgen zugeteilt zu bekommen, Laszlo Monspart, ein besonders liebenswürdiger Mensch, den ich auch noch die Ehre und das Vergnügen hatte, kennenzulernen, der dann später die Böhlerschen Ideen in Ungarn implementiert hat, sodass die Unfallchirurgie dort auf einem ähnlichen Status gestanden ist wie in Österreich. Böhler hat in dieser Zeit, in dieser Fachschule, bis Kriegsende 1214 Knochenbrüche, davon 601 Schussbrüche und 176 Gelenkschüsse behandelt. Sein Ruf, dass er die behandelt mit Erfolg einer Funktion und die nicht amputiert werden müssen, ging sehr, sehr weit in den deutschen Raum hinein, sodass ihn viele Ärzte besucht haben, unter anderem Lexer. Insgesamt sind es 400 gewesen. 1917 hat er kurz in Wien zu tun gehabt und hat bei Maudrich in der Auslage eine Statistik der Unfälle der Arbeiterunfallversicherungsanstalt in Österreich gefunden. Und dort sieht er auf einmal, dass fast 90% der Knochenbrüche des Oberschenkels dauerberentet sind, 80% Unterschenkelbrüche, fast 70% der Sprunggelenksverletzungen und sogar mehr als die Hälfte der Unterarmbrüche. Nun, da kam ihm die Erleuchtung, das ist eigentlich eine Betätigung für mich, wenn der Krieg zu Ende ist. Da ist ja sehr viel zu holen, die Behandlung ist da durchwegs schlecht. Es war ihm aber klar, dass nach dem Gesetz, das die Unfallversicherung der Arbeiter geregelt hat in Österreich, das aus 1888 stammte, die Unfallversicherung nicht berechtigt war, selbst die Behandlung durchzuführen. Und deswegen war das erste nach Ende des Krieges, dass er drei Landsleute von ihm, und zwar die Abgeordneten Eldersch, Fink und Foppa aus Vorarlberg, dazu animiert hat, ein Gesetz einzubringen. Die Arbeiterunfallversicherungsanstalt ist berechtigt, während des Heilverfahrens nach einem Arbeitsunfall der Krankenversicherung jederzeit die Krankenfürsorge abzunehmen. Es hat dafür ein Vorbild gegeben, das war das Bergmannsheil Krankenhaus in Bochum, das schon 1890 gegründet worden war. Und tatsächlich ist das angenommen worden, das Gesetz, und daraufhin hat er dann beim Hofrat Kögler, der Arbeiterunfallversicherung, das war der Generaldirektor nach heutigem Sinn, vorgesprochen, und der hat dann letzten Endes es auch zustande gebracht, dass Böhler vor einer außerordentlichen Hauptversammlung sprechen kann. Er hat Kögler gesagt, ich verbürge mich als Arzt, dass es möglich ist, durch planmäßige Behandlung Frischverletzter die Anzahl und die Höhe der Ausgaben für vorübergehende und dauernde Renten um 50-70% herabzusetzen. Aber noch mehr, ich erkläre Ihnen, dass diese Leute, die heute als Rentner von der Allgemeinheit erhalten werden müssen, dann wieder imstande sein werden, produktive Arbeit zu leisten. Und am 19. November 1919 wurde dann beschlossen, das, was Böhler dem Vorstand vorgeschlagen hat, alle Frischverletzten zu erfassen, damit es diesen fortan erspart bleibt, Fehlstellungen zu erleiden. Und was er gefordert hat, war, dass diese Methode wissenschaftlich ausgebaut werden soll. Es muss eine wissenschaftliche Bibliothek angeschafft werden. Ein Fotograf, ein Zeichner sollen verpflichtet werden, eine Lehrmittelsammlung und Mittel für die statistische Erfassung der Daten. Das zu einer Zeit, wo er außer in Rochester Mayo Clinic niemand getroffen hatte, der solche Statistiken führte. Übrigens sind diese Statistiken auch schon in Bozen geführt worden, deswegen konnte er das ja nachweisen, was er dort gemacht hat. Und die Röntgen, die alle auf Platten, auf Glasplatten gemacht wurden, sind vor ein paar Jahren, wie sie vernichtet werden sollten, vom Burgenfürst gerettet worden in Wien. Der Vorstand hat für die Errichtung dieser Unfallstation einen Betrag von 500.000 Kronen genehmigt. Aber leider kurz darauf war das Geld weg. Es kam zu einer gewaltigen Abwertung der Krone und Böhler konnte das nicht verwirklichen. Er ist nach Brixen als Leiter der Unfallabteilung gegangen und Jahre später, 1924, hat ein neuer Obmann, Hofrat Dr. Hendrich, diese Korrespondenz mit Böhler und auch die Protokolle in die Hand bekommen, hat ihn daraufhin eingeladen und hat gesagt, na, jetzt hätten wir wieder Geld, kommen Sie doch nach Wien. Und tatsächlich hat es 1924 den Baubeginn gegeben, wobei eine massive Unterstützung sowohl durch Gesundheitsminister Hofrat Resch und durch Julius Dandler stattgefunden hat. Im Gebäude der Unfallversicherung, die war untergebracht im ehemaligen Kriegswucheramt, das nicht mehr notwendig war, da war viel Platz frei. In den beiden unteren Etagen wurde das erste Krankenhaus eingerichtet mit 52 Betten, Ambulanzräumen, einem ärztlichen Leiter, drei weitere Ärzte, 12 Krankenschwestern, einen Gipsdiener, einige Putzfrauen. Nun, Böhler hat sofort begonnen, aber weiter an dieser Methode zu arbeiten, Aufzeichnungen zu machen und auch Kurse durchzumachen. Seine Verbindung zu Amerika ist seit seinem Besuch in Rochester nie abgerissen, sodass dann die American Medical Society ihm immer wieder Leute geschickt hat, für die er Kurse durchgeführt hat und auch Lehrfilme gedreht hat. Er hat für die ein Skriptum gebraucht, ist zu Maudrich gegangen, der hat das abgelehnt und hat gesagt, das interessiert ihn nicht. Er hat das erste Skriptum in Horn drucken lassen. Maudrich ist aber sehr bald drauf gekommen, dass das doch nicht abgelehnt werden sollte. Und so kam der erste Band der Technik der Knochenbruchbehandlung zustande. Letzten Endes war das für Maudrich auch ein großes Geschäft. Bis 1957 hat es 13 Auflagen gegeben, 5 Bände, die in 8 Sprachen übersetzt worden sind, unter anderem ins Chinesische. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen so einen Band einmal gekauft hat, billig waren diese Bände nicht. Nun, was war das Wesentliche seiner Behandlungsgrundsätze? Für die Knochenbrüche war das ganz einfach. Die richtige Diagnose einrichten, rückstellen, üben. Ein sehr einfacher Algorithmus. Aber was schon ganz ungewöhnlich war, sowohl das Einrichten durfte nicht wehtun. Also das heißt, wenn ein Knochenbruch ins Unfallkrankenhaus gekommen ist, ist er sofort mit Lokalanästhesie einmal schmerzfrei gemacht worden für die Röntgenaufnahme. Und erst recht bei den Übungen, keine Übung darf Schmerzen verursachen. Das darf nicht wehtun, das hat Schmerzen bereitet, sie darf keine Schmerzen verursachen, dass dann bleibende Schmerzen zurückbleiben. Und dann hat er aber in diesen einzelnen Bereichen zur Systematisierung unglaublich detaillierte Angaben gemacht. Zum Einrichten und Behandeln eines Oberschenkelbruches. Im Nagel- oder Drahtzugverband braucht man. Und jetzt kam eine lange Liste, die örtliche Betäubung, ein Bett mit fester Unterlage und, und. Das Herrichten des Materials und Überprüfen des Materials ist ausführlich gezeigt worden. Dann, wie das durchzuführen ist, welche Gefahren bestehen beim direkt am Knochen angreifenden Dauerzug- oder Streckverband. Und dann hat er etwas gemacht, über das viel gelächelt worden ist, diese ganzen Habe-ich-Fragen, habe ich das? Das sind in Wirklichkeit Checklisten, wie das heute bei jedem Piloten üblich ist, nur in der Medizin sind die absolut nicht üblich und jeder von uns weiß, wie oft man dann draufkommt, was Wesentliches während eines Eingriffes, während einer Operation fehlt. Das Material war so vereinheitlicht, dass wenn man das einmal gelernt hat, woraus ein Extensionsbett besteht, dass nach diesen Regeln jederzeit immer wirklich durchgeführt werden konnte. Es war auch die Krankengeschichte natürlich standardisiert. Und es war natürlich so, dass Böhler sofort mit den Ergebnissen, die möglichst lückenlos sein mussten, an die Öffentlichkeit gegangen ist und gesagt hat, schaut mal her, und wie viel die Ergebnisse bei uns im Unfallkrankenhaus besser sind als im allgemeinen Krankenhaus. Böhler ist sehr verschrien worden als konservativer Knochenbruchbehandler. Das war er bei Gott nicht. Nur war die Kosten-Nutzen-Rechnung, die Abwägung des Risikos bei ihm ein zentraler Begriff, das Nil Nocere, das wirklich oberste Gebot bei der Behandlung eines Patienten. Das ist die Mannschaft 1936. Viele davon sind dann später sehr bekannte Unfallchirurgen und Leiter unfallchirurgischer Abteilungen geworden. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist dann auf Betreiben Lorenz Böllers von der AUVA der großzügige Ausbau der unfallchirurgischen Heilbehandlung in Österreich mit Schaffung weiterer Unfallkrankenhäuser, Rehabilitationszentren, selbstständigen Unfallabteilungen beschlossen worden. Durchgeführt hat dann das in einer unglaublichen Knochenarbeit mit viel Fleiß Wolfgang Grösel als ärztlicher Direktor der AVA. Und nicht zu vergessen ist, dass Paul Fuchsig, der Chirurg, den Weitblick gehabt hat, die erste Lehrkanzel für Unfallchirurgie in Wien zu gründen, die dann letzten Endes in einer selbstständigen Universitätsklinik für Unfallchirurgie geendet hat. Nebenbei gesagt war Fuchsig auch hat die erste Intensivstation am Kontinent eingerichtet, sodass heute in Österreich zur Verfügung stehen 4 unfallchirurgische Universitätskliniken, mit Linz werden es zukünftig 5 sein, 7 Unfallkrankenhäuser, 53 Unfallabteilungen und 4 Rehabilitationszentren in einer unglaublich gleichmäßigen Verteilung über das ganze Land. Böhler hat im Dezember 1963 seinen Abschied genommen. Ich hatte damals meine Facharztausbildung noch nicht fertig und er hat etwas gemacht, was mir heute noch größte Hochachtung abverlangt. Ich musste einmal monatlich bei ihm erscheinen mit allem, was ich gemacht habe, und wurde einer sehr strengen Prüfung unterzogen, bis meine Ausbildung abgeschlossen gewesen ist. Die Leopoldine, geborene Setari, ist im Dezember 1972 gestorben und Lorenz Böhler hat sie nur um 6 Wochen überlebt. Ohne sie wollte er einfach nicht mehr weiterleben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus